Buenas tardes, amigos. ¿Estamos bien? Hola, italianos. Italianos, dices, buonasera, ¿cómo va? Y dann kann man sagen, tutto posto. ¿Gibt es jemanden, der Italienisch spricht? Ja. ¿Sei italiana? No? Quasi. Quasi. Jetzt müssen wir dasselbe noch Nederlands machen. Wie viele Holländer hat es eigentlich hier? Guten Abend, Damen und Herren. Lecker geslapen. Ah, nein, das müssen wir morgen fragen. Ja? Es ist schön, mit euch zusammen zu sein. Es ist bereits 21.15 Uhr. Wir haben gedacht, heute Abend, wir machen so bis 23.30 Uhr. Wir warten, bis die ersten von den Stühlen kippen. Das war ja ein herrlicher Tag heute. Wir sind von Berlin hergekommen. Berlin, warm, schönes Wetter, Sonne. Und je südwestlicher wir kommen, desto schlimmer ist's. Und plötzlich sage ich zu Georgia, du schneit das hier. Ja, alles weiß hier. Naja, ich habe immer gedacht, wir im Osten seien später als die im Westen, nicht? Aber wir waren früher mit der Sonne heute. Georgia, kommst du auch? Wir möchten heute Abend zusammen sprechen, weil wir ja bis 23.30 Uhr machen müssen, nicht wahr? Nö. Wir werden spätestens um 22 Uhr werden wir zu Ende sein, damit wir richtig gut Schlaf kriegen in diesem Winter. Winterschlaf. Und morgen dann wieder richtig in Form sind. Darf ich noch was fragen? Wer von euch kennt Georgia und mich nicht? Hände hoch. Also ziemlich viele. Das heißt, ich mache jetzt eine zweistündige Einführung. Meine Frau und ich, wir sind zusammen, seit wir 18 und 17 sind. Ja. Und wir sind keine 18 und 17 mehr. Ja. Wir haben 5 Kinder. Ich war Einzelkind, Georgia war eines von 5. Wir haben 5, daran sieht man, wer sich durchgesetzt hat. Als Einzelkind war ich es mich gewohnt, beim Spielen immer alleine zu spielen, weil die anderen Kinder haben mir immer meine Fantasien zerstört. Ja, das hab ich immer alleine gespielt. Und so, als wir dann mehr Kinder hatten, war das eine richtige Herausforderung. Aber es ist wunderschön, wir haben 5 Persönlichkeiten. Der Jüngste ist 31, der Älteste ist 42, womit gesagt wäre, dass wir eben beide über 60 sind. Aber ich will euch nicht langweilen, ich liebe meine Frau immer noch, will ich euch sagen, obwohl sie über 60 ist. Aber sie muss sich ja auch abfinden, dass ihr Mann über 60 ist, ja. Aber wir haben also eine, wie viele Jahre eigentlich? 17 und 60 sind 43. Wir haben eine 43-jährige Liebesgeschichte. Liebesgeschichte, bitte. Nicht nur genug dieser Dinge. Genau, meine Frau ist immer die straight to the point. Sie ist auch eher konfrontierend als ich. Deshalb sind wir eine gute Eheperson. Darf ich euch bitten, die Bibel zu öffnen? Matthäus Evangelium, Kapitel 13. Das Matthäus Evangelium gibt uns wunderschönen Blick zum Thema Reich Gottes. Bis ihr das gefunden habt. Wer hat ein Bible-App? Ja, hier geht es nicht unbedingt. Also mal schauen, ob ich Empfang habe. Ja, ich habe ganz schwach. Aber wenn du Bible-App brauchst und das ist online, dann dauert es eine halbe Stunde, bis du bei Matthäus bist. Matthäus, Bibel-App drücken, Matthäus drücken, 13 drücken. Oder auf der Seite 902 deiner Bibel. Versuch's mal. Matthäus, Reich Gottes, bringt er gut rüber. Scheint das eines der Anliegen, die Matthäus hat, uns Reich Gottes zu erklären. Darf ich mal fragen, kennt ihr das Wort Synonyme? Ersatzworte, oder wie könnte man sagen? Ja, Synonyme. Was gibt's für Synonyme für Reich Gottes? Gebt mir einige Vorschläge. Was könnte man noch sagen? Bitte? Königsherrschaft, danke. Bitte? Himmelreich. Werdet etwas kreativer, bitte. Neues Jerusalem. Sind noch für Vorschläge da? Gut, gut, gut. Bitte? Paradies. Na, ich gebe euch einige Vorschläge, die werden euch die Augen in einer ganz anderen Weise öffnen. Ein Synonym für Reich Gottes ist Gerechtigkeit Gottes. Ja? Dort, wo das Reich Gottes ist, ist immer Gerechtigkeit. Oder ein Synonym für Reich Gottes ist auch Gegenwart Gottes. Dort, wo Gott gegenwärtig ist, ist sein Reich. Ja? Oder Kraft Gottes, ja, ist auch ein Synonym für Reich. Wo die Kraft Gottes ist, ist das Reich Gottes, oder wo das Reich Gottes ist, ist die Kraft Gottes. Wenn wir also sagen, hey, ist unglaublich, was Gott für Wunder und Zeichen tut, da werden Hunderte geheilt, Tote stehen auf. Was kann man denn sagen? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Das war jetzt sackstark. Das war ganz stark. Ja. Also wenn wir uns jetzt unterhalten miteinander in diesen 3 Tagen über Reich Gottes und praktische Punkte davon, dann enthält eben das Wort Reich Gottes bereits sehr viel, häufig mehr als wir denken. Denn für uns ist es häufig etwas abstrakt theologisch. Gib noch ein Wort. Reich Gottes ist Herrschaft Gottes. Das hat, glaube ich, jemand gesagt. Wo die Herrschaft Gottes ist, das Reich Gottes. Wenn wir also Reich Gottes Christen sein möchten, also Christen, Menschen, Nachfolger von Jesus, die fokussieren auf das Reich Gottes, dann suchen wir seine Gegenwart. Wir leben unter seiner Herrschaft. Wir erwarten Wunder und Zeichen. Wir setzen uns ein für Gerechtigkeit. Das ist alles in diesem Wort drin enthalten. Und je nach Berufung, Begabung, Zeit, Ort, werden andere Aspekte dieses Reiches Gottes sichtbar. Wo beginnt es aber? Wo beginnt die ganze Sache? Wo beginnt das Reich Gottes in deinem Leben, in meinem Leben und deshalb Matthäus 13? Habt ihr einen Vorschlag, welchen Vers ich lesen möchte? Okay, Verse 44, 45. Und Georgia, du kommst einfach. Du hast dich also nicht einfach zurückgezogen jetzt. Das ist bequemer. 13,44, das Reich Gottes ist vergleichbar mit einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Als ein Mann ihn fand, versteckte er ihn wieder und in seine Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, um dieses Feld zu kaufen. Weshalb wollte er das Feld kaufen? Wegen des Schatzes, den er gefunden hatte. Er ging davon aus, ich komme zu diesem Schatz, deshalb brauche ich einen Acker. Und er verkaufte einige seiner Aktien. Alles, 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 was er hatte. Wiederum ist das Reich Gottes vergleichbar mit einem Perlenhändler, der Perlen suchte. Als er eine fand, die riesigen Wert hatte, ging er weg, verkaufte einige Aktien, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Also Jesus gibt uns durch Bilder Zugang. Der Vorteil von Bildern ist, dass sie in jeder Zeit, auch 2000 Jahre später, eine Geschichte, ein Bild sind, das uns einen Zugang gibt zu dem, was er meint. Deshalb sprach Jesus häufig in Bildern, in Geschichten. Sonst würden wir möglicherweise gar nicht verstehen. Wenn er eine theologische Abhandlung gegeben hätte, würden wir heute sehr intelligent schauen und sagen, hä? Aber weil es Bilder sind, sind Bilder, wenn der Heilige Geist in unseren Herzen wirkt, wie Türen zu einem Verständnis des Herzens. Der Glaube kommt aus dem Herzen und führt zum Denken, zum Verstehen. Aber Glaube ist immer Geschenk. Glaube ist immer Gnade. Glaube ist nichts, was man kaufen kann. Glaube ist nichts, was man erzwingen kann. Du kannst Dinge noch so gut erklären können, wenn ein Mensch nicht bereit ist, die Botschaft aufzunehmen, wird er sie entweder nicht verstehen oder nicht annehmen. Weshalb? Glaube ist immer Herzenssache. Gott geht es um dein Herz. Wenn er dann deinen Verstand noch dazu kriegt, ist er richtig glücklich. Aber wenn er die Wahl hat zwischen deinem Herzen und deinem Verstand, möchte er dein Herz. Dein Schatz ist, wo dein Herz ist, oder dein Herz ist, wo dein Schatz ist. Herz im Alten Testament, Niere, lebenswichtiges Organ. In der Niere ist die eigentliche Persönlichkeit, die Identität, das eigentliche Du im Alten Testament, alttestamentlichen Verständnis. Wir sagen heute Herz. Also irgendwo hier muss es sein, ja? Ich werde das in einigen Wochen rausfinden, wenn die mich am Herzen operieren, was die da drin finden. Ich habe sie schon gebeten, ob sie das nicht filmen könnten. Ich meine, man könnte ja eventuell etwas finden. Lass uns zum Text gehen. Jesus erklärt also etwas. Er sagt, das Reich Gottes ist ein Schatz, ist eine kostbare Perle. Er sagt damit, das Reich Gottes zu erfahren, zu erleben oder zu verstehen, ist etwas unglaublich Kostbares. Es ist so kostbar, dass du es nur aufwiegen kannst, wenn du alles, was du hast, alles, was du erlebst, alles, was dir etwas bedeutet, dafür hingibst. Und er sagt das nicht als Befehl und Druckmittel. Er könnte ja auch sagen, ihr Holzköpfe, ihr elenden Ungläubigen, die ihr eigentlich das Schwert verdient und die Rache Gottes. Gebt alles, damit ihr versteht. Aber er sagt das nicht so. Gott geht mit dir nie so um. Nur Menschen gehen mit uns so. Religiöse Menschen noch viel mehr als nicht-religiöse. Gott kommt mit einem Bild. Und er sagt, da hat er einen Schatz gefunden. Und er war so geblendet, so überwältigt, so berührt, so eingenommen, dass er ohne weiter zu denken hingeht, um alles zu geben, was er hat, um diesen Schatz zu kriegen im Acker. Und mit der Perle dasselbe. Und da stellt sich ihm mal zuerst die Frage, wer ist hier im Fokus? Und für mich, hörte mal diese Predigt von John Wimber, meinem geistlichen Vater, der wirklich, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie viel dieser Mann in meinem Leben hinterlassen hat. Weiß noch, wir dann plötzlich sagte, und diese Perle für Gott ist diese Perle, für Gott bist du diese Perle. Ja. Renate. Und wenn du der einzige Mensch wärst, wärst du diese Perle und Gott ging hin und gab alles, was ihm lieb war. Alles, was ihm etwas bedeutete. Er gab sich selbst, wurde Mensch, lebte in der Versuchung der Menschen, stirbt, aufersteht, zieht in den Himmel ein, damit wir dort sein können, wo er ist. Johannes 14, ich gehe hin, um euch einen Ort vorzubereiten. Häufig hat man bei Johannes 14 immer von Zukunft gesprochen, aber für mich heute ist es, Jesus ging hin, mir einen Ort vorzubereiten. Mein Ort war, meine Wohnung war jahrzehntelang die Vineyard Bern. Heute ist es die Vineyard Berlin. Jesus ging voran, um mir einen Ort vorzubereiten, wo ich wohne. Meine geistliche Familie, da wohne ich. Da bin ich zu Hause. Das Haus hatte er gebaut. Und in seines Vaters Hause gibt es viele Räume. Es gibt Vineyard-Räume, es gibt katholische Räume, es gibt evangelische Räume, es gibt baptistische Räume. Es gibt Methodistenräume, es gibt freie evangelische Gemeinderäume, es gibt allerlei Räume und alle sind vom Vater vorbereitet und werden bezogen. Wir sind alle in diesem Haus, das er vorbereitet hat. Aber er hat mir bereits für mich die zwei Wohnungen eigentlich richtig schön gemacht, Bern und Berlin. Das Stockwerk natürlich, die Vineyard, das ist ein Stockwerk. Aber wir gehören mit allen zusammen in dieses Haus. Und der Vater, Johannes 3, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. Er hat das Feld gekauft. Er hat die Perle gekauft. Und unabhängig davon, wie du dich fühlst, du bist diese Perle, Renate. Du, ja, du bist die Ärmste, jetzt habe ich dich erwischt. Wa? Sie muss hinhalten als Beispiel. Ist ja dann ganz unangenehm irgendwann. Renate, wenn du die einzige Person wärst, hätte er es getan. Wir denken ja immer, er tut es für die anderen, weil wir uns nicht gut fühlen. Wir sind ja nie gut genug in unserem Empfinden. Aber für Gott sind wir diese Perle, dieser Schatz. Und er hat alles gegeben für dich. Wenn du das verstanden hast in deinem Herzen, nicht hier, wenn dein Herz das versteht, wenn dein Herz das umarmt, wird dein Leben nie mehr dasselbe sein. Denn die Vorstellung, dass du so kostbar bist aus Gottes Sicht, die öffnet uns. Der Unglaube schließt uns. Und an diesem Ort sind wir häufig Ungläubige. Aber die Geschichte hat natürlich eine andere Erklärung noch. Ja, die zwei Verse. Also wenn du jetzt dieser Mann bist, der zufälligerweise einen Schatz im Acker findet, oder wenn du dieser Perlenhändler bist, der die Perle sucht, der eine, der Erste, der stolpert ja eigentlich über seine Füße, nicht wahr? Der wusste nämlich gar nichts von einem Schatz. Der stolpert, fällt hin, schlägt sich die Birne an einer Kiste, gräbt die aus und sagt, Mann, das ist ja ein Schatz hier. Sofort vergraben, damit kein anderer das findet. Ab die Post, wem gehört dieses Stück Land? Ich will das kaufen. Der Perlenhändler ist ein Sucher, Gottsucher. Das gibt es auch, es gibt Gottsucher. Als Georgi und ich uns kennenlernten, war sie 17, aber nichts von 17 Jahren. Blondes Haar, sie war immer dunkel. Brünette haben wir immer besser gefahren. Ich war 18. Dann kriegen wir ein Baby mit 19 und 18. Ja, waren nicht verheiratet, hatten zusammen gelebt und zusammen gewohnt. Und das machte mich zum Perlensucher. Ich habe die Perle gesucht. Ich habe mich gefragt, wozu lohnt es sich zu leben und zu sterben? Gibt es Gott? Wenn es Gott gibt, hat das etwas mit meinem Leben zu tun. Wie findet man ihn? Wo ist er denn? Ist er in der Kirche? Ist er in der Freikirche? Wo finde ich ihn? Gefunden habe ich ihn bei einem Postboten im Wohnzimmer. Dem Moment, wo dieser Mann zu beten begann, war die ganze Atmosphäre gefüllt mit Gottes Gegenwart. Und ich kann euch sagen, ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, Jesus lebt. Und er hat nicht mal was erklärt. Die ganze Atmosphäre war gefüllt mit Gottes Gegenwart. Ich konnte dem nicht Gottes Gegenwart sagen, weil ich es ja nicht wusste, weil ich es nicht kannte. Aber ich hatte Gänsehaut. Die Luft war zum Schneiden dick. Also das war richtig dicht. Und ich konnte mich kaum bewegen, weil ich merke, da ist etwas in diesem Raum. Und in meinem Herzen wusste ich, Jesus lebt. Und seit diesem Abend, das mag 18 Uhr gewesen sein, weiß nicht mehr an welchem Tag, lebt Jesus in mir und ist das vollständige Zentrum meines Seins. Er ist meine tiefste Liebesgeschichte. John Wimber erlebte das anders, muss euch die Geschichte erzählen. George hat sie gestern oder heute im Buch gelesen, dass wir Leitern verteilt haben. Du solltest eigentlich auch eines gekriegt haben. Hast du es gekriegt? Es ist keine Biografie, aber es sind Geschichten von John. John Wimber, Musiker. Righteous Brothers in den 50er Jahren war das eine Popband. Die hatten so ganz große Songs, die in den Charts, Hitparaden waren. Dann war er Jazzmusiker und hat für die Jazzgrößen arrangiert. Ja? Also die Jazzgrößen arrangieren nicht immer selbst, sondern die lassen arrangieren. Und er hat also arrangiert für Benny Goodman, er hat für andere hat er arrangiert bekannte Jazzgrößen. Seine Ehe war am Zerbrechen, er hatte dann eine Timeout genommen, ging nach Vegas, Las Vegas, Nevada, also ich meine Timeout in Las Vegas. Ist ja auch etwas abstrus. Aber er war Musiker, verzweifelt in der Mitte der Nacht. Er war mit einer Gruppe von Christen zusammen, seine Frau hatte sich entschieden, Jesus nachzufolgen und hatte ihm eigentlich gesagt, turn or burn. Also bekehre dich oder gehe. Ich mache diese Ehe nicht mehr mit. Und er ging zu diesem Hauskreis, dieser Gruppe, dieser Base, dieser Größeren, nicht 8 Leute, so 20, 30 Leute. Und da sprach jemand über diesen Text hier. Und erklärte, dass das Reich Gottes nur für die ist, die bereit sind, das Liebste und Wichtigste ihres Lebens hinzugeben. Wenn du an den Dingen festhältst und nicht bereit bist, alles zu geben, wird es sich nicht öffnen. Und er geht hin und denkt, was ist das Wertvollste meines Lebens? Meine Musik. In Kalifornien. Bei Hollywood, bekannte Band, Musikgesellschaften, die Verträge abschließen, So entscheidet er, ich gebe die Musik weg. Mein Saxophon, mein Keyboard, gebe alles weg. Ich muss diesen Schatz haben. So nimmt er eine Stelle an, das war in irgendeiner Firma, er hatte den Auftrag, diese Ölfässer zu putzen. Das heißt, er war verschmiert mit Öl, Erdöl, also schwarz verschmiert, hat gestunken, ja, eigentlich Musiker, ja, kein Arbeiter, Musiker. Aber er sagte, ich muss meine Familie ernähren, damit kann ich sie ernähren. Sie hatten 4 Kinder. Und er hat das getan. Und eines Tages kommt einer zu ihm mit einem Musikvertrag, einem großen Vertrag einer Musikfirma, und trifft ihn da und sagt, was machst du hier? Er sagt, ich arbeite hier mit Jesus. Der sagt, bist du vollständig wahnsinnig geworden. Hier ist ein Vertrag und du hast keine Sorgen mehr. Unterschreib doch den Vertrag. Die Unterschrift gestrichen und gesagt, nein. Der Schatz im Acker. Und es hat mich so berührt damals zu hören, die eine Seite der Geschichte eben, dass ich der Schatz bin für Gott und Gott schickt seinen Sohn, um mich zu kaufen. Denn wir sind erkauft durch das Blut des Lammes. Und auf der anderen Seite die Frage, bin ich bereit, alles zu geben, um in die Realität dieses Reiches reinzukommen? Meine Frau, Georgia und ich haben uns dann unterhalten. Hey, das war bei uns genauso. Magst du eine Geschichte erzählen? Bist du müde? Nachdem ich Christ geworden war, also dieser, ich hätte das Wort ja, ich werde Christ nicht mal so gebraucht, weil ich kannte das nicht. In meinem Gefühl war ich vorher auch schon Christ gewesen. Aber nachdem mir Jesus so begegnet war, begann ich das Wort zu lesen. Am Anfang von vorne nach hinten, weil es mir keiner gesagt hat. Das war etwas schwierig. Bis mir der Postbote sagte, Christen beginnen hinten. Ja, es sind also die einzigen weltweit, die Bedienungsanleitung zuerst hinten lesen. Das ist sozusagen wie beim Krimi, den liest man ja auch zuerst die letzten 20 Seiten, um dann vorne zu lesen, weil man möchte ja wissen, wie sich das entwickelt hat, oder nicht. Auf jeden Fall, ich beginne die Evangelien zu lesen, und mein Innerstes wird. Ich kann es euch nicht erklären, diese Worte über Jesus haben mich innerlich verzehrt. Ich wusste intuitiv, da gibt es nur eines. Ich muss leben wie er. Ohne dass mir einer was gesagt hätte, wusste ich innerlich, wenn ich als gläubiger Christ lebe, gibt es nur ein Ziel, so zu leben wie Jesus. Brauchst da nicht 700 Umwege und weiß ich was zu tun. Manchmal finde ich ja auch diese Gespräche über Berufung und Begabung etwas öde. Ja, wenn ein Mensch 10 Jahre auf seine Berufung wartet, dabei steht sie hier drin, eigentlich recht praktisch. Ja, geht hin, verkündigt das Evangelium, helft den Armen, heilt die Kranken, weckt Tote auf. Helft anderen, Jesus nachzufolgen. Fertig. So kompliziert ist die Chance nicht. Und dann habe ich begonnen, mich auf diesen Jesus auszurichten und das hat mich total herausgefordert. Ich war Einzelkind, habe ich euch gesagt. Gell? Ich habe für mich gespielt. Andere Kinder haben mir meine Fantasien zerstört. Jetzt sage ich noch was viel Schlimmeres. Wisst ihr, wann ich am glücklichsten bin? Wenn ich alleine bin. Ich habe noch nie Streit mit mir gehabt. Ich verstehe mich äußerst gut mit mir selbst. Bin sehr empathisch. Ja, ich verstehe meine Gefühle gut. Ich kann falsche Reaktionen recht gut erklären. Ja, also wenn sich die Welt verändern würde, dann wäre alles perfekt. Also ich brauchte keine Menschen. Ich hatte immer einen Freund in der Schule, immer einen. Zwei, das wäre viel zu stressig gewesen. Und als ich Georgia kennenlernte, es hat nicht einen Augenblick gegeben, wo ich sie hätte ersetzen wollen mit einer anderen Person. Undenkbar für mich. Und nicht, weil ich gut bin. Ich bin zufrieden so. Und jetzt lese ich dieses Buch. Und dieser Jesus ist so überhaupt nicht wie ich. Der ist immer mit vielen Leuten unterwegs. Der dient denen, bis er beinahe tot umfällt. Der ist richtig erschöpft, kommt nicht mal zum Essen. Ja, das steht hier drin. Hat nicht mal Zeit zu essen, weil er sich den Menschen verschenkt. Und ich denke, oh Mann, hier ist ja mein Lebensprogramm drin. Wie beginne ich hier damit? Und dann lese ich durch und sehe das auf den Marktplätzen, Synagogen, in den Häusern der Menschen. Und dann denke ich plötzlich, hey, das beginnt ja nicht am Sonntag. Das beginnt ja immer dort, wo ich gleich bin. Also begann ich zu predigen in der Bank, in der ich arbeitete. Kam nicht gut an. Kam nicht sehr gut. Sie forderten mich dann heraus mit schmutzigen Witzen und später mit schlechten Gerede über andere Mitarbeiter. Und ich brauchte einige Zeit, um allen Mut zusammenzunehmen, dass ich über schmutzige Witze nicht lachen würde und sie mir keine Stories von anderen Mitarbeitern erzählen sollen. Es würde mich nicht interessieren und jeder Mensch hätte seine Würde und deshalb würde ich nicht quatschen über andere. Ich versuchte das hier im Buch. Dann bekehren sich von 70 Mitarbeitern 11. Und ich fand 20. Wenn dieser Schatz geöffnet wird, weil du alles hingibst, weil du diesen Schatz willst, lebst du in einer anderen Realität. Ich mag es eigentlich, wenn man mich mag. Ja. Ich finde das toll, wenn man mich mag. Bin auch durchaus bereit, Kompromisse zu schließen, damit man mir das zum Ausdruck bringt in irgendeiner Weise. Also ich bin eigentlich nie auf Streit aus. Ich finde Streiten öde. Ich bin so ein Harmonie-Dings da. Also meine Frau sagt eine Harmonie-Tussi. Sagt sie zu mir, willst du Streit? Aber ich musste lernen, diese Gefühle, Furcht vor Ablehnung, hinter mir zu lassen, um diesen Schatz zu kaufen. Ich wusste, ich krieg den sonst nicht. Der kostet mich. Ich musste lernen, aus meiner selbst geschaffenen Einsamkeit, ich genüge mir, auszubrechen, um diesem Jesus konform zu werden. Und ich musste das Interesse an meinem Wohlergehen um 180 Grad wenden zum Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Ich gab jeden Kunden gab ich christliche Schriften. Musste dann zum Herrn Direktor. Der sagte, Herr Bühlmann, wir sind ein Finanzinstitut, keine Missionsgesellschaft. Der Schatz im Acker. Der Schatz. Nur nicht Angst haben, nur nicht aufgeben, nicht zurückziehen. Herr Direktor, ich muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der war so baff, der sagte kein Wort mehr für 30 Sekunden. Ich glaube, der war vollkommen von der Rolle. Nach 30 Sekunden sagt er, gehen Sie wieder an den Arbeitsplatz. Wenn das nochmal vorkommt, muss ich Sie gehen lassen. Für mich war es der Schatz im Acker. Keine Furcht. Ich stelle mich zu Jesus. Ach, ich war überzeugt, jeder Christ stirbt als Märtyrer. Echt, ich war überzeugt. Ich war genauso überzeugt, dass in Zürich, wo ich aufgewachsen bin, dass es keine Christen gibt. Also ich war absolut überzeugt, ich bin der Erste. Denn wenn es gegeben hätte, hätten die doch mit mir gesprochen. Habe ich immer gedacht, irgendwann musste dahin denen das erklären. So kriegte also jeder, ne, der Märtyrer, das. Ich war überzeugt, jeder Christ stirbt als Märtyrer und ich betete. Ich meine, ich war so von Jesus eingenommen. Ist beinahe nicht nachzuvollziehen. Ich habe gebetet, Jesus, mach, dass sie mich gleich erschießen und nicht foltern. Meine Sorge beim Foltern war nicht der Schmerz, sondern dass ich Jesus abschwören könnte. Ich hatte den Schatz gefunden. Ich hatte die Perle gekauft. Wenn du die hast, willst du sie nicht mehr verlieren. Dann ist sie das Kostbarste, was du überhaupt hast. Und deshalb beginnst du dein Leben auf diesen Schatz ausgerichtet zu leben. Und Dinge, die vorher dein Leben bestimmten, sind plötzlich nicht mehr gleich wichtig, weil dieser Schatz bedeutet dir alles. Diese Perle. Eine andere Geschichte ist, nachdem wir schon etwas Leiterschaft ausgeübt hatten, gingen wir nach Indien mit 22 und 21 mit zwei unserer Kinder, erhielten die Berufung, Gemeinden zu gründen, kamen dann später zurück in die Schweiz. Ich fastete, ich bin kein Star-Faster. Also meine Frau hat schon zweimal in einem Jahr 40 Tage gefastet, die ist Weltmeister und wir sind Eheperson. Wenn sie fastet, faste ich auch. Also theoretisch. Aber wenn ich zwei Wochen faste, dann ist das unglaublich. Also dann gehe ich in Läden bei den Gestellen vorbei, wo Tierfutter ist. Wisst ihr weshalb? Wisst ihr weshalb? Es gibt schon einen Grund. Das ist absolut so, habe ich herausgefunden. Also wenn du gewisse Zeit fastest, hast du einen ganz anderen Geruchssinn. Und Hundekuchen riecht einfach viel stärker als Menschenkuchen. Die fügen dem Zeug ja noch Zeug bei, damit die Hunde Hundekuchen mögen. Und so kaufte ich mir mal Hundekuchen. Um dann während des Fastens daran zu riechen. Also gut, ich bin eben nicht überall geistlich. Ja. Fasten ist nicht so mein Ding. Habe ich zwei Wochen gefastet, ich war überzeugt, Jesus sieht das und denkt, also Martin, ist ja Wahnsinn, deine Hingabe. Also, das ist ja unglaublich. Ich komme und stehe zu deinem Bett und spreche mit dir. Habe ich richtig gedacht? Ich habe gedacht, wenn ich zwei Wochen faste und leide, dann wird Jesus sich erbarmen und zum Bett stehen und in einer hellen Wolke mir erscheinen und sagen, mein geliebter Martin, du hast zwei Wochen gefastet. Das ist mir zu Ohren gekommen. Jetzt begegne ich dir. Das war überhaupt nichts. Mein Magen hat geknurrt. Ich habe dann vier verschiedene Sorten Zahnpasta gehabt. damit ich unterschiedlichen Geschmack hatte. Ich habe bestimmt 15 Mal Zähne geputzt pro Tag. Mal Colgate, dann Pepsodent, dann irgend sonst was. Elmex. Na, die schmeckt noch nicht viel. Na, die könnt ihr rauchen, die Elmex. Die ist vollständig ungefährlich. Auf jeden Fall habe ich nur eines im Herzen nach diesen Tagen. Nimm keinen Job an und vertraue mir. Und so gehe ich zu meiner Frau zurück, hatte eine super Jobofferte. Mit einem Gehalt, das noch heute für Deutschland viel Geld wäre. Und ich wusste, Schatzi Macke, wenn ich diesen Weg beschreite, lebe ich nicht mehr aus dieser vollständigen Abhängigkeit. Also ich muss euch sagen, wenn ich, wie ich damals war, heute zu mir kommen würde, habt ihr es begriffen? Ja? Wenn ich, wie ich damals war, heute zu mir kommen würde, ich würde mich nie nehmen. Ich würde mich nie nehmen. Ich hätte tausende von Fragen. Aber da war so viel Aufrichtigkeit, so viel Hunger. So begann ich jeden Tag eine Stunde mich einzuschließen, nur laut zu beten, eine Stunde, 9 bis 12 Kapitel Bibel lesen, Jesus suchen, ihm sagen, was willst du, dass ich tue? Ich verstand die Schrift, wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen des, der mich gesandt hat, habe ich dasselbe gebetet. Ich habe diese Schrift gegessen, habe sie aufgenommen und es gab für mich nur eines. Leben oder sterben. No compromise. Das ist unsere Geschichte. Wir haben wiederum vor einigen Jahren alles hinter uns gelassen. Bern, eine wunderschöne Gemeinde. Ich meine, ich hätte die letzten 7, 8 Jahre noch da locker abdienen können, in Ruhe und Gelassenheit. Aber da war diese Stimme, gibt's der nächsten Generation. Geh nach Berlin. Beginne von vorne. Versteht ihr? Mit 57 beginne von vorne. Aber das hat nur einen Grund. Der Schatz. Ich will den nicht verlieren. Das ist alles, was ich habe. Das ist diese Perle. Sie ist alles wert. Dieser Jesus hat mein Leben gefüllt. Kein Tag, über den ich mich beschweren könnte. Wir waren in Not, materieller Not. Wir haben nichts zu essen gehabt. Wir hatten die nächste Mahlzeit nicht. Und wir haben mit den Kindern am Tisch zusammen gebetet. Vater, unser morgiges Brot, gib uns. Es ist nicht ein einziges Mal nicht gekommen. Nicht ein einziges Mal. Wir hatten Nöte ohne Zahl. Kinder, die vergewaltigt wurden. Tochter, die vom Glauben wegging, bevor sie sich wieder öffnete. Kind verloren. Dutzende von Herausforderungen. Dieser Schatz hat mich nie mehr verlassen. Ich wusste, wenn ich mein Herz nicht weich behalte, verliere ich ihn. Wenn ich nicht vergebungsbereit bin, verliere ich ihn. Wenn ich nicht großzügig bin, verliere ich ihn. Denn Geiz ist die Wurzel. Versteht ihr das? Reich Gottes bedeutet, du hast etwas so Riesiges erblickt, geschmeckt, gesehen und umarmt, dass dein ganzes Leben in Linie kommt. Nicht, weil du dich vor Gott fürchtest, sondern weil du das innerste Bedürfnis hast, mit ihm zu leben, weil du weißt, er ist alles, was ich habe. Letzte Geschichte von dem Gebet. Georgia kam 2 Jahre nach mir zum Glauben. Das war eine riesige Herausforderung, weil ich trug meine Frau auf Händen. Sie war auch etwas leichter und ich war noch stärker. Aber ich trug meine Frau auf Händen. Sie war das Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Ich habe unsere Babykleider alle von Hand gewaschen. Ich habe sämtliche Windeln habe ich gebügelt. Damals hatten wir erst beim zweiten Kind Pampers, glaube ich. Beim dritten. Ja, ich habe gekocht für meine Frau, ich habe geputzt für meine Frau. Ich kam vor ihr nach Hause, ich habe alles schön gemacht. Kerze, Essen, alles. Und Georgi hat gesagt, hey, the ultimate feeling of love, das größte Gefühl von Liebe. Und jetzt lerne ich Jesus kennen. Und plötzlich geht diese Aufmerksamkeit, die ist wie weg. Plötzlich war dieser Mann da, der hat mein Herz vollständig eingenommen. Ich beachtete meine Frau nicht mehr. Ich sah sie nicht mehr. Versteht ihr? Ich war so hingerissen von diesem Jesus. Der hat alles gefüllt in mir, morgens früh bis abends spät. Bis heute. Und 2 Jahre später machte Georgia die gleiche Entscheidung, dass Jesus die Liebe ihres Lebens ist. Und wenn es einen guten Grund gibt, weshalb wir trotz unserer Unterschiedlichkeit immer zusammengeblieben sind, wenn es einen Grund gibt, ist es der. Wir haben beide die gleiche Liebschaft. Ich bin Nummer 2. Ich bin Nummer 2. Und das macht mich unendlich glücklich. Weil ich weiß, Nummer 1 ist verantwortlich. Nicht Nummer 2. Versteht ihr das? Ich bin nicht zuständig für das Lebensglück meiner Frau, sondern Jesus ist es. Reich Gottes, Himmelreich, Gerechtigkeit, Gegenwart, Herrschaft, dort beginnt's. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mir heute Abend Herzensworte gegeben hast. Und ich weiß nicht, ob sie auf jeden Boden angekommen sind. Aber ich weiß, bei einigen ist dieses Samenkorn ziemlich tief gefallen ins Herz. Bitte dich, dass die Sorgen des Alltags dieses Samenkorn nicht ersticken. Dass Lebensumstände und Prioritäten diesem Samenkorn nicht die Luft nehmen. Bitte dich, dass der Boden vorbereitet ist und dass das Samenkorn dort in dieser Spalte der Erde stirbt und Frucht bringt. Dass wir einen Blick gewinnen dafür, dass du alles bist. Dass es nicht um unser Wohlergehen geht, sondern dein Willen, dein Reich, deine Schönheit, deine Einzigartigkeit. Und danke, dass du uns zum Wertvollsten des Reiches Gottes gemacht hast. Die Menschen, für die du gestorben bist und auferstanden bist. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns diese Nacht begegnest und vorbereitest für morgen. Dass wir gut schlafen, dass wir eine Begegnung haben und richtig gefüllt werden. Im Namen Jesu. Amen.